richtig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber, früh am Morgen. Und mittlerweile ist es ist ein wunderbarer Morgen. Es ist wunderschön. Wenn ich hier rausgucke, ist es grau, aber nicht komplett schwarz. Mir gegenüber sitzt Tobias Dannenberg. Herzlich willkommen und guten Morgen. Schön, dass du da bist.
Moin, Torben. Als ich das letzte Mal gesagt habe, habe ich einen Klugscheißerspruch abbekommen. Naja, die Uhren waren umgestellt, du Vollidiot. Ja, deswegen ist es heller.
Ja, ja, aber das hat sich jetzt schon etabliert.
So. Weißt du? Ja. Alles hat sich angepasst an die Umstellung, auch das Wetter, das Licht, alles hat sich gedacht. Die Menschen haben ihre Uhren umgestellt. Das müssen wir berücksichtigen.
Also wenn wir jetzt die Natur anpassen und das Universum und die Sonnenverläufe und so weiter. Ja, so läuft
so
das.
So läuft das. Alles dadurch, dass wir an einer Uhr drehen.
Wir Menschen.
Wobei, wer dreht noch an einer Uhr? Hast du an einer einzigen Uhr gedreht? Hast du noch irgendwo eine Uhr hängen, an der man drehen muss?
Nee. Tatsächlich, doch. Ich habe meine Armbanduhren. Ich sammle ja ganz privilegiert Armbanduhren.
Dafür, dass du so.
Also, das heißt sammeln. Ich habe so 8 oder 9.
Privilegiert.
Also.
Uhren sammelst, hast du sehr lange überlegt, ob du Uhren umstellen musst. Hast du sie denn umgestellt oder bist du jetzt prinzipiell immer zur falschen Zeit am falschen Ort?
Na, ich muss ja zugeben, für mich sind Uhren ein tolles Accessoire fürs Handgelenk, weil ich finde, die bringen so einen Outfit manchmal nach vorne und jemand wie ich, der nicht wirklich Modestil hat, der braucht sowas, dass er sich mit so einfachen Accessoires so ein bisschen nach vorne bringt. Und ich muss dazu sagen, ich trage meine Uhren auch, wenn die Batterie nicht mehr geht und die Uhr eigentlich nicht mehr geht, weil wenn ich die Uhr lesen will, dann gucke ich aufs Handy.
So. Ja, das ist bei mir genauso. Das ist bei mir exakt genauso. Ich muss bei meiner einen auch die Batterie wechseln und irgendwann mal. Steht so seit einem Jahr irgendwie auf der To-Do-Liste. Ja. Wird auch, glaube ich, noch ein Jahr da stehen. Ja.
Und das war mal bei einem Gespräch richtig unangenehm, weil da habe ich mir, ich mache hier bei dem Handballverein vor Ort auch ein bisschen Sponsoringarbeit und so weiter und war da bei einem Sponsorenabend und dann steht da vorne jemand, hält einen Vortrag über irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall hat mich ein Sponsor dann hat mich so angetickt und wollte so auf meine Uhr gucken und sieht dann halt einfach so 3. Oktober 7.30 Uhr und es war irgendwie Mai 19 Uhr, 20 Uhr, also es war alles falsch einfach nur an dieser Uhrzeit. Und er hat mich angeguckt und meinte, ja, das müssen Sie mal umstellen. Ich so, ja, ich trage die Uhr nur so aus modischen Gründen, tut mir leid. Und das war mir in dem Moment richtig unangenehm. Ja,
vor allem, weißt du, wie lange die Uhr einfach schon steht, ne? Also wenn das jetzt wirklich die,
ja, genau.
Zwischen Mai und Oktober war eine Menge Zeit, um die Uhr zu fixen.
Ja, nice.
Du, Alter, ich muss gerade wirklich, ich kann nur Tee trinken, Tom. Weißt du, mich das abfuckt? Ich wollte mir einen Kaffee machen. Und hol das Kaffeepulver raus, ne, um es in meinen Siebträger da rein zu, ne, und dann pressen. Und ich bin kein Barista, ich kann die Fahrrad. Da gibt es bestimmt coole Termini für, ich kann sie nicht, ist auch egal. Und auf jeden Fall war einfach alle.
Um deine er war French alle. Press richtig.
Nee, French Press wäre ja die Alternative gewesen, aber ich habe einfach keinen Kaffeepulver.
French Press ist ja die Händische, ja, und du hast eine Siebträgermaschine.
Ja, aber schon elektronisch.
Wie heißt denn das da vorne?
Ja, und dann.
Die ist aber schon.
Ja, du hast die Sieb, du stammst.
Eine elektronische Siebträgermaschine.
Ja, ist das? Ja, genau. Ja. Also du hast dieses Sieb, dann stampfst du das da rein, dann hängst du es ein und dann lässt es durchlaufen. Mhm. Ist übelst nervig, weil, ey, wenn du das nicht jedes Mal ganz akribisch putzt, kommt es nicht durch. Super ätzend. Egal. Und heute kein Pulver. Ich muss jetzt gleich noch Kaffee mahlen. Oder, na, gleich nicht. Aber morgen. Deswegen jetzt Tee zum Wachwerden. Ist ja vielleicht gesünder. Tut,
Kaffee
entspannt
mal.
Meinen Magen mal vielleicht.
Ist das nicht ultra laut?
Was?
Ist das nicht ultra laut, Kaffee zu mahlen?
Ja, Mann, ich hab auch so ein elektrisches Ding. Aber ist laut. Aber geht also, schnell.
Das ist so dann das ist dann so, ja, aber das ist so die unstilvolle Variante davon. Ich habe mir jetzt innerlich vorgestellt, wie du an so einer großen Mühle die ganze Zeit dann hin und her läufst und dann ganz unten raus so ein bisschen Kaffee.
Hast du dir mal Videos,
das würde ich
hast du dir mal Videos finden. Über digitalen Minimalismus angeguckt bei YouTube? Irgendwie mal so, fängt jedes Video an, wie jemand Kaffee malt. Das ist immer ganz entspannte Musik. Ja, das ist immer ganz entspannte Musik. Und dann siehst du immer, wie das Erste, was jeder YouTuber macht in diesem Video, Er macht sich Kaffee. Und dann genau so ein richtig Oldschool mit Filter und mit Aufgießen, ne, oder halt eine French Press, so richtig, richtig nostalgisch Oldschool, ne. Jedes Scheiß-Video fängt damit an. Richtig witzig. Für mich immer ein bisschen mit meinem elektrischen. Na, es ist nicht so hip, aber es geht halt einfacher, es ist bequemer, es ist schneller. Aber du weißt, ich bin Fan von der French Press und normalerweise nehme ich die auch. Aber auch die funktioniert nicht, wenn du keinen Kaffee hast. Kein gemahlenen zumindest. Du kannst ja keine Bohnen da reinmachen und dann runterdrücken. Da wird nicht viel passieren. Da wird nicht viel passieren.
Ja, also ich bin großer Filterkaffee-Fan und das ist meine, die ist zwar, das ist natürlich auch Strom, den man da verbraucht, aber das ist so analog wie möglich und mit so wenig Aufwand wie möglich und du musst nicht alles andauernd putzen und du musst es nur mal kurz auswaschen und dann ist das sauber und
Das stimmt.
der Kaffee erfüllt seinen Zweck, dass er mir ein gutes Gefühl gibt.
Ja, das.
Aber ey,
Aber über Football reden, Tom.
ich finde solches, ja, wir können auch über Football reden, aber so eine Siebträgermaschine ist schon eine feine
Ja,
Sache.
so.
Das geht mir gerade so die ganze Zeit durch den
Ich habe
Kopf.
deine lange Pause und das Aber davor fehlinterpretiert. Das war so, aber. Ich so, okay, er will über Football reden. Na gut, wir können auch noch
Ja, das
über
war,
Siebträger reden.
das war, das wollte ich jetzt hier noch, das wollte ich hier noch mal, ja, das wollte ich hier noch mal einfach loswerden. Aber wir können jetzt über Football reden. Football. Morgen kommt die Björn Thies Folge, also mit unserem Sportpsychologen raus. Also seid gespannt. Wenn ihr morgen früh aufsteht, ist die online. Wenn ihr jetzt das hier hört, dann habt ihr die Folge eventuell noch nicht gehört, also habt ihr noch mehr Stuff zu hören. Und ja, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg in die kommende Woche der NFL. Erstmal gibt's News.
Ja, tatsächlich. Also, ich bin heute Nacht wieder mal wach geworden, weil mein Hund meinte, mich wecken zu müssen. Und dann habe ich die Zeit genutzt, das kann ich eh nicht wieder gleich einpennen. Checkst du doch nochmal Adam Schefter. Und die QB-Diskussion der Jets ist geklärt. Die QB-Diskussion ist. Kann auch sein, dass das schon früher geklärt war, aber der Instagram-Algorithmus, wie er mir was auf meiner Startseite anzeigt, ist total random, ja. Manchmal, oh, neuer Post. Ah, nee, den kenne ich schon, der ist 3 Tage alt und steht ganz oben. Also, das verstehe ich einfach
Ja,
nicht.
ich kann, also
Aber.
dass Mike White startet, wusste ich am
Ah,
Anfang, aber
siehst du, ich habe es noch nicht gelesen.
also
Ja, gut, aber ich hab's in der Nacht gelesen. Mike White startet für die New York
ja.
Jets. So, auf jeden Fall ist es eine News, die nach unserer letzten Folge kam
Ja.
und somit brandaktuell. Ja, das ist das,
Genau.
was zählt.
Absolut und absolut, ich finde es eine richtig richtige
Ja.
Aktion und bin gespannt, wie er sich schlägt.
Ja, auf jeden Fall. Ob das ein One-Hit-Wonder war. Aber es macht Hoffnung, dass er im letzten Spiel gut angefangen hat, bevor er sich verletzt hat. Also auch dort die meisten Pässe
Genau.
angebracht, schon knapp wieder 100 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Das ging doch schon wieder richtig gut los. Dann hoffen wir mal, dass er da weitermacht, wo er aufgehört hat. Mich würde es freuen. Und vielleicht tut es ja auch Zach Wilson gut. Ne, dass ihm jetzt erstmal ein bisschen der Druck genommen wird und er sich nicht von Woche zu Woche beweisen muss. Und weißt du noch, wie wir gesagt haben, hey, Zach Wilson, das ist der einzige Rookie ohne wirklichen Backup? Naja, das ist die NFL.
Naja,
Dinge
anscheinend
ändern sich.
ist er der Rookie mit einem
Mit dem
Backup.
besten Backup,
Ja,
mit der besten Competition, Alter. Mit der besten Competition. Nicht nur Backup. Das ist crazy.
ja, also ich finde die Entscheidung richtig und ich bin jetzt gespannt, wie er spielt, wenn die Gegner halt auch ein bisschen Tape von ihm haben. Das wird sich mit der Zeit dann zeigen und von daher,
Genau.
liebe Jets, ihr habt alles richtig gemacht. Football Quark improved. So,
Stempel drauf.
Stempel,
Bam.
bam.
Okay, was haben wir noch? Odell Beckham Jr. wurde nicht via Waiver gepickt. Nennt man das dann gepickt? Na, ist egal. Kein Team wollte ihn haben. Und deswegen ist er jetzt.
Geclaimed, glaube ich. Ich glaube, du
Ja,
claimst die Waiver Wire.
Wortklauberei hier.
Ja.
Ja, du claimst. So. Egal, kein Team wollte ihn. So kann man es auch sagen. Zumindest keins auf dieser Liste. Und jetzt ist er
Ja,
sozusagen Free Agent.
das ist der Fakt. Das ist so, das unterm Strich können wir das so
Ja, ich denke
sagen.
auch. Ich denke auch. Er ist Free Agent und man munkelt, aber ich glaube, die Gerüchteküche brodelt in diesem Fall auch sehr, dass die drei, die für OBJ zumindest, ich meine, die drei Teams haben ja auch noch was mitzureden. Ne? Ist ja nicht so, dass er sagt, ich will für euch spielen, nur Teams. Oh, okay. Ne? Willst du den Chiefs, Packers oder den Saints? Und wenn wir darüber reden, dass ein Team ihn nicht haben will, Bruce Arians von den Tampa Bay Buccaneers hat gesagt, was soll ich mit dem? Zu viel Buchstaben. Ich habe doch schon Antonio Brown. Zu viel Buchstaben fand ich ein witziger Kommentar. Ne? OBJ, ich habe doch schon AB. Also, naja. Aber das ist ja genau das, was wir auch gesagt haben. Warum sollte er zu den Bucks? Die haben ja Antonio Brown. Das ist ja irgendwie die gleiche Geschichte. Talentierter Receiver, bisschen Diva. Ja, braucht jetzt ein neues Zuhause. Und Chiefs, Packers, Saints. Da sind unsere beiden Tipps dabei. Du hast gesagt, die Chiefs, ich habe gesagt, die Packers. Jetzt, wir haben beide gesagt, gar keinen Fall die Saints, weil er einen guten QB haben will. Das heißt eigentlich, er geht wahrscheinlich zu den Saints. Aus Prinzip.
Aus Prinzip. Aus Prinzip. Okay, Football Quark hat gesagt, wir sollen dahin gehen. Nee, dann gehe ich auf jeden Fall zu den Saints und zeige, wie gut Trevor
Simeon ist. Aber hinter der Saints-Tür, 1, 2 oder 3, sitzt für ihn, würde ich sagen, der Zonk. Er sollte lieber zu den anderen beiden gehen.
Ja. Was haben wir noch?
Also nee, ich hab erstmal nichts. Irgendwas mit, die Packers müssen eine Strafe zahlen oder okay. Die haben Aaron Rodgers ab, muss eine Strafe zahlen oder so, weil er wegen seiner Impfung gelogen hat. Und apropos Covid, aber das nehme ich jetzt noch nicht vorweg, weil das ärgert mich in einem anderen Segment später.
Ach, du meinst, dass nicht Covid hat?
Jetzt greif doch nicht vorweg. Greif doch nicht vorweg. Aber er ist geimpft. Alles ist gut. Er hat noch Zeit.
Genau. Was vielleicht noch interessant ist, Sam Darnold ist verletzt, deswegen haben die Panthers Matt Barkley getradet. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt.
Und der auch für USC gespielt
hat. Devin Cook hat seine Freundin vermöbelt.
Der auch für USC gespielt hat?
Ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube ja, Matt Barkley hat auch für USC gespielt. Und ich musste lachen, ich habe jetzt die NFL-Memes, weil es ist kein kompletter Bruch. So, und dann war ungefähr das Meme so mit dem Wortlaut, nicht mal das kriegt er vollständig hin. Nicht nur keine complete passes und keine complete broken ribs oder was auch immer. Das fand ich schwarzer Humor.
Das war schön.
Ja.
Ja, aber es ist eine schöne Sache.
Also nicht die Verletzung, ja, aber das Meme fand ich.
Das Meme ist gut, das kann man so bringen.
Ja. Ja, okay, und Devin Cook, ja, aber das ist alles, das habe ich jetzt bewusst ja noch nicht mehr aufgeschrieben, weil das ist alles noch so schwammig und wie klar ist das wirklich? Und ich glaube, NFL-Profi sein ist auch nicht leicht, was das angeht. Aber im Zweifel bin ich immer für die Frau. Erstmal. Das
stimmt, deswegen. Ja, selbstverständlich. Und also da gibt's ja auch gar keine zwei Meinungen zu. Ja, die müssen das jetzt erstmal beweisen und dann kann man sich da richtig zu äußern und dann. Und dann kriegt er unseren Hate.
Genau, so. Weil solange da noch nichts richtig bewiesen ist, weil es ist ein schmaler Grat und gerade bei professionellen Sportlern, da gibt es halt auch was zu holen. Ja. Und das würde ich jetzt prinzipiell ungesehen, also ohne Beweise niemand unterstellen, aber es ist auch schon vorgekommen. Ja. Von daher, mal schauen. Aber es ist auch schon sehr oft vorgekommen, dass NFL-Spieler Frauen verprügeln, leider. Ja. Also es ist definitiv zu oft schon eine Nachricht gewesen. Von daher überrascht mich da auch prinzipiell nichts mehr. Und diese Saison überrascht mich jetzt sowieso nichts mehr. Das Einzige, was mich überrascht, ist, dass Cook nicht für die Raiders spielt. Aber gut, das hätte jetzt irgendwie gepasst. So, Kenyan Drake oder Jacob Jones. Josh Jacobs. Josh Jacobs. Oder Kenyan Drake. Das hätte mich jetzt wahrscheinlich weniger überrascht. Okay, alles klar. Ja, hast du noch irgendwas zu den News?
Nee, ich würde sagen, wir kommen so, Werbung, american-footballshop.de, Quark 10, 10% gibt es immer noch. Und es gibt gerade Black-Angebote, also sichert euch nicht nur 10%, sondern auch tolle Angebote auf american-footballshop.de, auf alles außer Radell Helme und Feldtore. Deswegen viel Spaß mit Quark 10 auf american-footballshop.de. Werbung Ende.
Sehr schön. Du musst jetzt wieder diesen obligatorischen Satz sagen. Das hast du sehr schön gemacht. Und es freut mich, wie viele Freunde du dabei hast und dass es so gut ankommt. Und jetzt kommen wir zu den Game Predictions.
Zieh's nicht.
Ja?
Zieh's nicht ins Lächerliche.
Ich zieh überhaupt nichts ins Lächerliche. Das ist mein vollständiger Ernst. Ja?
Also, das trifft
dich. Ja, eben, das soll dich positiv treffen.
Das
trifft mich. Das ist wie dein Kaffee. Soll dir das ein wärmendes Gefühl geben, wenn ich sowas Nettes, völlig unironisch und sarkastisch sage. Ja?
Hier kommt die NFL.
Okay, kommen wir zu den Predictions. Und wie immer fangen wir logischerweise mit dem Donnerstagsspiel an. Wäre komisch, wenn nicht. Und das Donnerstagsspiel findet statt zwischen den Baltimore Ravens und den Miami Dolphins. Also,
ich muss sagen, dieses Spiel, also in der NFL ist alles möglich und diese Predictions, die wir machen, die sind immer schon relativ hart. Also gerade, wenn man hinter die Ergebnisse davon sieht. Aber wenn die Dolphins gegen die Ravens gewinnen sollten, das wäre für mich jetzt hier richtig wild, weil ich sehe hier keinen Punkt. Und außer, dass die Run-Defense der Dolphins okay ist und die Ravens halt aber halt gut laufen und flexibel laufen und einfach das bessere Team sind. Und deswegen sage ich Sieg Ravens und nicht mal knapp Sieg Ravens. So.
Die Jets, die Jaguars, die Broncos, die alle haben uns gezeigt, man braucht prinzipiell auch einfach gar keinen Punkt, um irgendwen zu picken. So ist es. So ist es. Aber natürlich picke ich jetzt hier nicht auf Miami, weil es wirklich keinen Anlass gibt, das zu tun. Und wenn die gewinnen, dann ist das einfach ein Riesenzufall. Und bei den Baltimore Ravens ist es so, die fangen ihre Spiele relativ slow an, aber ist völlig egal in diesem Spiel. Ob die im ersten Quarter 0 Punkte machen oder 80, ja. Scheißegal. Also wenn sie den Trend beibehalten, dass sie einfach am Anfang nicht scoren, ist egal, dann scoren sie am Ende. Also ich sehe hier keinen Weg, wie das Baltimore nicht gewinnen kann. Also deswegen Baltimore Ravens. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Und dort fangen wir an mit den Atlanta Falcons gegen die Dallas Cowboys. Das ist ein bisschen spannender. Ich glaube, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man die Dallas Cowboys nach dem letzten Spiel bewertet. Ausrutscher, Krise. Was ist es für dich?
Für mich ganz klar, Dallas braucht dieses Bounceback-Spiel, um zu zeigen, dass sie ein Top-Team sind. Für mich sind sie eins der Top-Teams, das eine Menge Potenzial hat. Für mich ist es so, dass die Falcons natürlich mit Cordarrelle Patterson eine krasse Waffe haben, die auch Pilz haben etc. Und die haben schon gute Spieler. Aber ich sage, die Cowboys Offense wird nicht zweimal so einen schlechten Tag haben. Auch CeeDee Lamb wird nicht zweimal so, das war das schlechteste Spiel seiner Karriere gefühlt. Das wird auch nicht zweimal in Folge passieren. Die Dallas Cowboys gewinnen. Und zwar so, dass Dak Prescott sagt, hey, ich bin fit.
Ja, und so, dass wir auch wieder darüber reden, dass Dak Prescott nicht nur Comeback Player of the Year werden kann, sondern vielleicht auch Offensive Player of the Year. Ich meine, wenn du die ganze Zeit eine durchschnittliche Completion Rate von über 70 hast und damit die NFL anführst und dann halt mal ein Spiel hast, wo du auf 40 droppst, dann sind nicht die ganzen Spiele vorher die Ausnahme, sondern eher die Regel und die 40 irgendwas Prozent sind die Ausnahme. Also der wird seine Bälle wieder gut verteilen, da bin ich mir sicher. Die Falcons, die hatten immerhin jetzt ihren ersten aussagekräftigen Sieg gegen die Saints, wobei auch da mit Vorbehalt, weil die Offense ja definitiv angeschlagen ist. Simeon, gut, jetzt kann man darüber streiten, wie viel schlechter er als Winston ist, aber das lassen wir an dieser Stelle. Aber es war auf jeden Fall der erste richtig aussagekräftige Sieg, vorher gegen die Dolphins und die Jets und gegen die Panthers verloren. Ja, also die Falcons kann man irgendwie noch nicht so richtig greifen, von daher, ich sehe hier ein Cowboys-Comeback, genauso wie du, nach einer desaströsen Leistung letzte Woche. Die finden wieder back on track. Okay. Nächstes Spiel, die New Orleans, guck mal, jetzt können wir schon über Simeon reden, die New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans. Tom, die Saints, die können ja auf Underdog, ne? So Siege gegen die Packers, sehr spektakulärer Sieg, ne? Das war wahrscheinlich, da waren die Packers, glaube ich, noch im Sommerschlaf dann eher, na egal, und gegen die Buccaneers, also die können auch überraschen und so eine Spiele gewinnen, aber die Titans, ey, letzten fünf Spiele gewonnen gegen die Bills, Chiefs, Colts, selbst Rams musst du schlagen. Jacks musst du offensichtlich ja scheinbar auch erstmal schlagen, das haben die Bills ja bewiesen. Also ich weiß nicht, ich kann hier nicht gegen die Titans picken. Ich finde die gerade einfach zu gut und insbesondere, weil die Defense so improved ist.
Ich picke hier gegen die Titans, das ist nämlich mein Ü-Ei der Woche.
Ich habe an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe gar kein Ü-Ei richtig gefunden. Ne? Also, aber das wollte ich nicht nehmen. Okay, warum dein Ü-Ei? Dann leg mal los.
Ich sage, die natürlich, die Titans sind hier glasklarer Favorit. Mit die haben eine Winning Streak, die sind selbstbewusst. Ich sage aber, der Überraschungseffekt ohne Derrick Henry ist weg. Tannehill wird sich noch komplizierteren Aufgaben stellen müssen. Und Sean Payton ist einer der besten Head Coaches der Liga. Und Simeon wird gut geführt werden. Und das im Zusammenhang damit, dass die Saints die beste Run-Defense der Liga haben. Das heißt, der Run, über den sich die Titans ja immer noch definieren, obwohl Derrick Henry nicht da ist. Und die Möglichkeit, dass trotzdem die Defense so variabel ist, dass sie auch in der Pass-Defense die Titans vor Probleme stellen werden, sage ich, dass die Saints so einen richtig ugly Sieg raushauen. So ein 2017.
Ja, kann ich mir auch vorstellen auf jeden Fall. Weil du hast gesagt, der Überraschungsmoment, wie spielen die Titans ohne Henry? Ja, der war jetzt nicht allzu relevant, weil es jetzt nicht so, dass Tannehill irgendwie für 400 Yards geworfen hat. und sich alle gedacht haben, oh mein Gott, was, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Na, Tanner hat gespielt wie immer, nur irgendwie war Henry nicht da und sie haben trotzdem so viele Punkte gemacht und niemand weiß so richtig, wieso, wenn man sich das Spiel anguckt, beziehungsweise die Stats anguckt und sich fragt, wie sind die auf 28 Punkte oder was das war gekommen? Und von daher, ja, ist die Frage, wie gut die Defense performt. Ich glaube, davon hängt viel ab. Und die Saints Offense ist auf jeden Fall eine Offense, gegen die du die gleiche Leistung wieder abrufen kannst. Deswegen. Ja. Aber es auf jeden Fall wird mich nicht schocken, wenn die Saints das gewinnen. Ne? Also, sowas können sie, insbesondere mit Sean Payton. Okay. Boah, schnupfen. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Jacksonville Jaguars gegen die Colts. Ja. Die Jaguars gegen die
Indianapolis Colts. Muss man
die Gags etablieren. Gegen die Colts, genau. Ja, ich habe hier kurz überlegt, ob ich hier ein Ü-Ei platziere, aber ich will es nicht. Ich kann es nicht. Wen hast du da? Erzähl doch erstmal, wen hast du da?
Man muss sich jetzt hier halt vor Augen führen, finde ich. Ist die Jaguars-Defense jetzt auf einmal eine Top-Defense oder war das einfach ein positiver Ausrutscher? Ist die Offense... Reicht die Offense überhaupt aus, um ein normales Spiel zu gewinnen? Weil machen wir uns nichts vor, mit 3 Field Goals gewinnst du normalerweise kein Spiel, wenn deine Defense nicht überragend ist. Und ich sag bei beiden einfach nein. Also die Offense reicht nicht aus und die Defense ist jetzt nicht auf einmal Top 3. Und deswegen Sieg Colts, weil die haben die offensive Baseline mit Ransom Taylor, mit Pittman, die dazu führen wird, dass es einfach gegen die Jaguars ausreicht. Und ich meine, wir reden hier davon, dass auch gegen die Bills hätten halt einen Touchdown und einen Field Goal schießen müssen, um gegen die Jaguars zu gewinnen. Und die Colts machen ja mindestens 20 Punkte und ich weiß nicht, ob die Jaguars gerade 20 Punkte machen können. So, deswegen
ich meine, es sagt ja alles, dass die Jaguars mehr First Downs durch Strafen der Bills Defense hatten, als die selber erspielt haben. Weder, also nicht mit dem Pass 6 und auch nicht mit dem Lauf 6 First Downs. Die haben sie durch die Strafen bekommen. So. Und so haben sie dieses Spiel gewonnen. Das passiert nicht nochmal. Und wenn man bei Dak Prescott sagt, was ist die Regel? Die ganzen Spiele vorher oder dieses eine Spiel? Dann muss man das bei den Jaguars, denke ich, auch so sehen. Dann hatten sie halt dieses eine Game, einen guten Plan, einen guten Gameplan und auch etwas Glück. Aber es ist unwahrscheinlich, dass 11 Starter auf einmal alle gleichzeitig improven und diese Defense auf einmal Next Level Shit ist, weil sie war vorher unterdurchschnittlich, ich glaube 29 Punkte im Schnitt zugelassen. Also das war definitiv nicht die Regel, dass die Bills da 6 Punkte gemacht haben. Nur 6 Punkte gemacht haben. Von daher sehe ich hier auch einfach die Colts vorne. Die Run-Defense ist gar nicht so schlecht von den Jaguars mit 103,4 Rushing Yards per Game. Also sie ist im Mittelfeld. Was aber bei den Jaguars prinzipiell schon mal sehr gut ist, wenn sie in irgendwas im Mittelfeld sind. Aber ich denke, dass Jonathan Taylor hier genug Yards erlaufen wird und Carson Wentz bleibt wieder fehlerfrei, kennt inzwischen seine Rolle und das gewinnt die Colts. Also da konnte ich das Ü-Ei nicht ziehen. Okay, das nächste Game. Cleveland Browns gegen die New England Patriots. Dein Team, Torben. Dein Team. Gegen die gehypten Browns. Na, jetzt stehst du natürlich vor einem Konflikt.
Ja. Nö. Eigentlich, also es ist ja so, Favorit sind die Browns gegen die Patriots, meiner Meinung nach. Ja. Weil mit all dem Vorschusslorbeeren, die man vor der Saison gegeben hat und auch mit dem Potenzial, was man bei den Browns ja sieht, sind sie Favorit. Und das egal, ob Nick Chubb da ist oder nicht, weil die haben ja auch gezeigt, dass sie ohne Nick Chubb laufen können. Die Patriots-Defense hat an sich eine Schwachstelle. Wenn sie eine Schwachstelle hat, dann ist es die Run-Defense. Das ist das, wo sie halt durchschnittlich sind. Und die Offense muss sich gegen eine erstarkte Browns-Defense auch erstmal durchsetzen. Also die Patriots-Offense muss sich gegen die Browns-Defense durchsetzen. Und das alles führt an sich für mich dazu, dass die Browns Favorit sind und sie gewinnen müssten. So, weil... Ich glaube, es muss schon relativ viel zusammenkommen. Also Mayfield braucht mal wieder so einen Tag, wo er 3 Interceptions schmeißt. Die Run-Defense der Patriots muss absteppen. Was ich denen alles zutraue, das ist dann aber Coaching-Leistung. Und die Offense der Patriots muss zumindest wieder das Level erreichen, dass sie halt 24 bis 30 Punkte scoren. So würde ich es ungefähr einschätzen. Wenn sie das schaffen, gegen eine starke Browns-Defense, dann haben sie eine Chance. Ich sehe es relativ unwahrscheinlich. So. Egal, ob der, die Patriots sind in den letzten 5 Spielen 4-1.
Ja.
Also die sind auch eigentlich gut drauf. Aber man muss immer sagen, gegen wen haben sie gespielt? So. Und das ist jetzt tatsächlich so ein Statement oder kann ein Statement werden, ob sie ein Playoff-Team sind oder nicht. Ich sage, ich bin jetzt erstmal pessimistisch, weil meiner Meinung nach sind sie noch nicht so weit. Aber ich traue es ihnen zu.
Oh, da waren auch Siege gegen gute Teams dabei. Unter anderem die Chargers. Wer die anderen, also ich sage jetzt einfach mal die Chargers, weil ich gerade nicht weiß, wer die anderen 3 Teams waren. Aber ja, auf jeden Fall gegen die Chargers und somit gegen ein potenzielles Top-10-Team. Also warum nicht auch gegen die Browns? Mein Problem ist, dass das beides 2 Teams sind, die den Ball sehr viel laufen werden, denke ich. Auch die Patriots werden da wieder sehr viel auf den Run setzen. Und dann entscheidet sich, wer gewinnt dieses Time-of-Possession-Game. Wer hat am Ende länger den Ball? Ich glaube, das werden die Browns sein, einfach weil Baker Mayfield erfahren ist als Mac Jones und ich glaube, Mac Jones gerade in so einem Rookie-Loch steckt so, und sich bis jetzt auf seine sehr starke Defense verlassen konnte. Aber du hast schon gesagt, Run-Defense nicht die Stärke der Defense von den Patriots und deswegen wird die Browns-Offense genug Zeit von der Uhr nehmen und Mac Jones nicht die Möglichkeit geben. Ich glaube, das wird am Ende so ein bisschen der entscheidende Faktor sein. Deswegen tippe ich hier auch auf die Cleveland Browns. Sind wir uns ja wieder verhältnismäßig einig. Kommen wir zum nächsten Spiel.
Definitiv.
Die Buffalo Bills gegen die New York Jets. Sieg Jets, ganz klar. Sieg Jets. Nach allem, was wir gesehen haben. Oder Tom, ist das ein Sieg Jets?
Ey, wenn die Bills ein Top-Team sind, dann müssen sie die Jets richtig hart rasieren. Ne? Also, dass sie halt wirklich sagen, hey, wir sind abgefuckt. Wir sind sauer, weil sowas wie letzte Woche passiert uns nicht nochmal. Die Jets-Offense wirkte in der letzten Woche oder in den letzten Wochen. Da sind die ja yardstechnisch auf historisch gutem Kurs. Die sind ja irgendwie in der Geschichte der Jets in den letzten 4 Wochen war das eine der Top 3 Offenses, die sie jemals in einem 4-Wochen-Spektrum gestellt haben. Also eine ganz, ganz komische Statistik, aber finde ich erstmal für die Jets erstmal beeindruckend. Hätte ich nämlich vor der Saison nicht gedacht, dass sie dieses Jahr irgendwas hinkriegen. Bei aller Kritik der Bills gegenüber ist aber die Defense der Bills ist gut. Die ist verdammt gut und ich glaube, die Jets werden jetzt gegen die wahrscheinlich beste oder ausgeglichenste Defense der Liga spielen. Und da sehe ich jetzt nicht, da auch wenn Mike White spielt, dass die Bills das Spiel verlieren. Wenn, wäre das eine Riesenüberraschung. Die Bills kriegen jetzt einfach mal den Kredit für die Spiele zuvor.
Ja, haben da einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ich sag's mal, ich brech's mal ganz leicht runter. Die Bills hatten vorher einen Schnitt von über 30 Punkten pro Spiel. Ich sage, sie machen jetzt wieder 30 plus Punkte. Und die Jets scoren gegen diese Defense keine 30 Punkte. Und deswegen, egal wie knapp das vielleicht wird, wie so gering die Differenz ist, aber die Bills schaffen es über die 30 und die Jets schaffen es auf keinen Fall über die 30. So, und deswegen gewinnen das die Bills. Ich glaube, wir sehen jetzt ein Revenge-Game. Das lässt sich Josh Allen nicht gefallen. Das lässt sich die ganze Offense nicht gefallen, was da letzte Woche abging. Und die werden mit sehr viel, ich glaube nicht, dass die mit Angst aufs Feld gehen werden, sondern mit Wut im Bauch. Und das lassen sie jetzt an den armen Jets
raus.
Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Mike White ein nice Game haben wird. Er wird nicht das gleiche Game haben wie in seinem ersten Game, weil das war auch einfach hammerkrank. Ja, ne? Aber es wird ein sehr gutes, solides bis gutes Spiel von ihm werden. Wo man sagt, okay, besser als jedes Zach Wilson Game bis jetzt. Auf jeden Fall. Das glaube ich tatsächlich.
Das ist doch das Statement, was man eigentlich. Das ist das Statement, was man, glaube ich, bringen muss.
Ja, das ist, ja, genau. Er muss einfach besser spielen als Zach Wilson. Das ist momentan für ihn das Mindestniveau und das machen wir uns nichts vor. Da kann man leicht drüber springen.
Ist nicht hoch.
Okay. Ja. Nächstes Game. Die Detroit Lions gegen die Pittsburgh Steelers. Ich würde ja gerne auf die Lions tippen, aber ich.
Es tut mir richtig leid, ne?
Ich würde gerne, aber. Ja.
Exakt, das steht hier auch. Ich sage so, ey, Steelers win, weil man leider nicht auf die Lions tippen kann. Das ist das Problem, weil. Ja, natürlich, im Prinzip ist es ganz einfach. Big Ben zu Fehlern zwingen, ihm die erste Anspielstation grundsätzlich zumachen, den Run gegen Najee Harris vernünftig verteidigen und dann selber ein bisschen scoren. Die Steelers-Defense ist aber so gut, dass ich den Lions nicht zutraue, dass sie das 20 Punkte scoren. Und ich glaube, dass du die brauchst. Und deswegen. Und die Lions haben einfach vor 2 Wochen richtig abgekackt, als ich gesagt habe, hey, jetzt holen sie sich ihren ersten Sieg. Und ich glaube nicht, dass sie es auf einmal gegen die Steelers-Defense schaffen, hier ihren ersten Sieg zu erlangen und zu erringen.
Also ist das.
Weil, woher soll es kommen auf einmal?
So. Also ist das ein Akt der Güte deinerseits, dass du sagst, ich möchte, dass die Lions gewinnen, aber wenn ich jetzt wieder sage, ich tippe auf die Lions, dann kriegen sie wieder auf die Fresse. Deswegen sage ich jetzt hier an dieser Stelle, ich tippe gegen die Lions, damit sie dann gewinnen. Weil wenn ich das sage, dann kriegen sie auf die Fresse.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich sage einfach, dass die Steelers der Favorit in diesem Spiel sind und ich sage deshalb, dass die Steelers
Ich sage
gewinnen.
einfach ganz.
So, und es würde mich überraschen, wenn alles andere passiert. So. Das heißt nicht, dass ich es nicht gut finden
Ja,
würde.
auf jeden Fall, das sowieso. Also, das steht außer Frage, aber darum geht es nicht. Wir müssen hier leider sagen, wer es gewinnt. Wenn es darum geht, wer gewinnen soll, was ich mir wünschen würde, dann wäre es auf jeden Fall die Detroit Lions. Aber es ist einfach ein Matchup wie gemacht für die Pittsburgh Steelers. Weil, was können die Steelers? Schon seit immer. Defense und Laufen. Und wo drin sind die Lions scheiße? In vielen, aber vor allem in ihrer Run-Defense. Sie lassen die viertmeisten Rushing Yards zu, 134,5. Und sie lassen 2,9 Sacks per Game zu. Das heißt, das ist ein Matchup wie gemacht für ein Pittsburgh Steelers Team, was Rushing spielt und Defense. Und Big Ben braucht gar nicht viel mehr. Wenn es gut läuft, braucht Big Ben gar nichts machen. So, der muss ein paar Mal den Ball werfen, damit die gegnerische Defense sagt, okay, die spielen auch den Pass, den müssen wir jetzt hier respektieren. Ja, und den muss man immer respektieren, weil egal,
Wir spielen hier nicht nur mit acht
genau,
Mann
egal
Boxen.
wie kacke Big Ben jetzt zum Ende seiner Karriere manchmal ist, ist er trotzdem unglaublich erfahren. Und er war mal ein sehr guter Quarterback. Das heißt, du musst ihn respektieren. Das ist kein Rookie, wo du sagst, scheiß drauf. So, ne? Das ist schon ein Mann mit einem großen Namen. Und von daher gewinnen das hier die Steelers. Also auch hier. Also da habe ich es nicht. Ich hätte gern hier ein Ü-Ei gezogen, aber ich kann ich nicht an dieser Stelle. Ist nicht. So, das wäre dann einfach Hanebüchen. Das wäre einfach bei den Haaren herbeigezogen. Okay. Nächstes Game. Zwei Teams, die aus der Bye-Week kommen. Unterschiedlich gut sind. So, die Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team. Das eine macht, was man von ihm erwartet hat vor der Season, das andere macht mal so überhaupt nicht das, was man von ihm erwartet hat vor der Season. Wer gewinnt dieses Spiel, Torben?
Vielleicht ist es auch so einfach, dass unsere Erwartungen an das Washington Football Team einfach zu hoch
Nein.
waren. Ich habe mir mal einfach rausgesucht, was muss hier passieren, damit die Tampa Bay Buccaneers verlieren. Und da steht und fällt das eigentlich wieder mit der D-Line. Also einmal muss halt die Offense wieder absteppen, vom Washington Football Team, weil die waren auch in den letzten 3, 4 Wochen echt scheiße. So, also Taylor Heinicke ist an seine Grenzen gestoßen. Die D-Line hat sich ja schon verbessert, aber die bräuchte gegen Tampa Bay eine unglaublich dominante Leistung, gerade über die Mitte. Tom Brady musst du durchgehend unter Druck setzen, dass du ihn irgendwie zu Fehlern zwingst. Also, und ich meine damit halt wirklich nicht mal die 2,5 Sekunden bis zum Quarterback zu brauchen als Pass-Rusher, sondern am besten 2. Und weil sonst wird Brady auch den Ball zu schnell los. Dann zieht er einfach so eine eklige Kurzpass-Offense auf und ja, dann ist halt auch blöd, wenn du die ganze Zeit nicht an ihn rankommst. Und die D-Line vom Washington Football Team muss absteppen, damit sie eine Chance haben hier auf eine Überraschung. Und das sehe ich nicht.
Sagen wir es mal so, gegen Washington haben gegnerische QBs im Schnitt ein Passer-Rating von 107,6. Das ist der zweithöchste Wert der Liga. Und wenn es einen Typen gibt, der Profit aus dieser Statistik schlägt, dann ist es Tom Brady. Der aus einer Bye-Week kommt. Die Buccaneers haben das letzte Spiel vor der Bye-Week verloren, oder? Shit, hab ich jetzt nicht. Ja, ne? So,
Ja,
das heißt, er
ja.
konnte richtig schön seine Wut anreifen lassen, sie wachsen lassen und kann sie jetzt an dem armen Washington-Team rauslassen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn die Buccaneers-Offense das nicht dominiert. Und aus einer angeschlagenen Secondary, die die Bucs nun mal hat, wird das Washington-Football-Team keinen Profit schlagen. Also wenn das hier darum geht, wer mehr Punkte am Ende scored, dann auf jeden Fall die Buccaneers. Und dass die D-Line so krass absteppt, im Leben nicht. Und Chase Young ist für mich immer noch eine der größten Enttäuschungen individuell betrachtet. Also wenn man nur einzelne Spieler bewertet der Saison. Und ich hoffe, dass er zu seiner alten Form zurückfindet, weil aktuell ist er weit weg von dieser. Okay, Sieg Buccaneers, sagen wir beide. Man merkt halt auch, dass sich so langsam mehr rauskristallisiert. Ich meine, Die Spiele sind wild, ja, also da kommen exotische Sachen bei raus, die ich aber rückblickend trotzdem nicht anders tippen würde. Ne? Also das kann man einfach nicht predikten. Ne? Wenn die Jets irgendwie die Titans besiegen, das pickst du einfach nicht. So, wenn es dann passiert, passiert es halt, aber ich würde den Pick trotzdem nicht anders machen, ne? Weil das ist dann pure Willkür. Von daher langsam kristallisiert sich raus, auf welche Teams man setzen muss, und ich finde, es wird immer schwerer, ein Ü-Ei zu finden tatsächlich. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch immer mehr Picks gleich. Das war am Anfang nicht so. Okay, das nächste Spiel. Die Carolina Panthers gegen die Arizona Cardinals. Und ich glaube, dass Sam Darnold raus ist, ist jetzt prinzipiell erstmal kein Weltuntergang für die Panthers. So viel vorweg.
Darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Ich meine, mein Pick ändert sich jetzt nicht, weil ich bin für die Cardinals, ja. Das ist jetzt auch keine Überraschung, weil die sind der haushohe Favorit. Aber ich finde es jetzt, also es ändert sich jetzt nicht, dass ich jetzt sage so, okay, die Panthers haben jetzt noch weniger eine Chance, weil irgendwer anders spielt. Sondern, naja, okay, Sam Darnold spielt nicht, naja, okay, dann ist das halt so. Dann lass halt wen anders spielen. Ja. So, weil, wie groß war der Sam Darnold-Impact? Würde ich jetzt erstmal nicht so unterschreiben. Ich glaube, CMC wird wieder Stats liefern, aber die Cardinals werden gewinnen.
Auf jeden Fall.
So, weil auch mit Darnold gewinnst du keinen Blumentopf.
Ja. Und was mich halt bei den Cardinals unfassbar beeindruckt hat, ist die Performance mit den Backups. Die standen ja so in dieser Konstellation nicht auf dem Feld.
Ja.
Colt McCoy ist 100 oder so. Der hat fürs erste Spiel jetzt habe ich immer noch nicht gecheckt, ob es Longhorns waren. Ich meine ja. Ich lasse jetzt den Witz mit.
Ich habe es gegoogelt. Es sind die Longhorns. Und ey, Christian Kirk hat auf einmal gespielt wie ein Number One Receiver.
Ja. Den ich prinzipiell aber auch gut finde. Und der auch ein Spieler ist, wo ich mir vorstellen kann, der nochmal irgendwo bei einem anderen Team zumindest auf Nummer 2 Receiver oder vielleicht sogar Nummer 1 Receiver einen Shot hat. Wo ein Team es wagt, ihm diese Chance zu geben. Ja. Weil hinter DeAndre Hopkins ist niemand die Eins.
Ne? So weit gehe ich nicht.
Mal gucken.
So, also für mich ist Christian Kirk die Nummer 2 oder 3 da halt sehr gut.
Ja, ich würde sagen, gerade ist er die
3. Aber er ist für mich kein...
Ein anderes Team bezahlt ihn vielleicht als 2.
Ja, genau, gerade ist er die 3.
Ein anderes Team bezahlt ihn als 2.
Genau, aber er ist keine 1.
Oder who knows, vielleicht. Aber prinzipiell erstmal ein anderes Team, könnte ich mir vorstellen, bezahlt ihn als Nummer 2 Receiver. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat er gut gespielt und das hat mich besonders beeindruckt. Ja, deswegen, also ich kann hier nicht gegen die Karten tippen. Aber wir haben letzte Woche gesagt.
Wenn selbst deine Backups so gut sind, dass du ein Spiel so deutlich gewinnst, so, ne, dann wie willst du dann gegen die tippen? Das ist halt das Ding. So, weil da sind ja wirklich Stars ausgefallen.
Ja, und zwar richtige. So, und wir haben letzte, nicht Woche, aber letzte Folge gesagt, wenn PJ Walker wenn PJ Walker das nächste Mal aufs Feld steppt, bleibt er dort. Meinst du das so?
Nein. Okay. Sonst hätten sie nicht Matt Barkley geholt.
Achso, ja gut, okay. Sie sind sich nicht sicher mit PJ Walker, dann lass mich anders formulieren. Das war's jetzt für Sam Darnold. Man testet jetzt aus. Man guckt, wen hat man noch so? Sam Darnold ist nicht die Lösung.
Man guckt.
Ja.
Soweit würde ich gehen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Und wenn sich dann von denen natürlich auch keiner als die Lösung entpuppt, dann lässt du vielleicht den spielen, für den du unglaublich viel bezahlt hast. Einfach aus Prinzip. Ne, in der Hoffnung, mache irgendwas.
Dann machen wir Dinge kaputt.
Kennst du dieses Bild, dieses Meme, mit dieses Strichmännchen so mit dem Stock so? Du dann denkst, mach was. Und so, ne? Mach was, bitte. Rechtfertige diesen Trade. Sichere den Job deines GMs. Ja. So. Ja. Nein, sie Cardinals. Okay, nächstes Spiel. Minnesota Vikings gegen die Los Angeles Chargers.
Ist halt die Frage. Cook ist noch nicht gesperrt, ne? Also der ist jetzt nicht, dass er irgendwelche... Also nur wegen dieses Gerüchts hat er noch nichts zu befürchten. Die Chargers sind natürlich schon anfällig gegen gute Run-Offenses. Ich sage trotzdem, die Vikings finden einen Weg zu verlieren.
Ja, ist momentan halt deren Ding.
Und die Chargers werden den... Genau. Und die Chargers haben den Offensive Player of the Week, der gegen Druck echt gut ist. Die Vikings Defense ist auch gut. Da gibt es für mich keinen Zweifel immer noch. Die hat auch individuell so viel Qualität, dass sie auch gegen die Chargers performen können. Aber ich bin halt im Moment so demotiviert, was die Vikings angeht, dass ich einfach glaube, die reißen dieses Jahr nichts mehr. Und die reißen deshalb auch gegen die Chargers nichts mehr. Nichts. So. Und wo Natürlich, also die Vikings haben individuell auf der offensiven und der defensiven Seite so viel Qualität, dass sie gegen jeden irgendwie bestehen können und auch gegen jeden theoretisch in der Theorie gewinnen können. Aber aus irgendeinem Grund ist ja der Wurm drin bei denen. Und ich kann es dir nicht erklären, weil sie haben mit Cook einen super Running Back, mit Justin Jefferson und Thielen haben sie zwei gute Receiver. Dieser Madison ist auch ein guter Backup sogar. Kirk Cousins, von dem habe ich auch mal viel gehalten. Die Offense ist meiner Meinung nach nicht schlecht. So, und die Defense hat auch viele Spieler, die ich feiere, so Anthony Barr oder Everson Griffin oder Daniel Hunter. Aber irgendwas passt da nicht mehr in die moderne NFL. Und deswegen Sieg Chargers.
Ja, ich habe auch Sieg Chargers. Surprise. Aber es ist, ich habe mich da schwer getan. Ne? Also ich glaube, es wird wieder so ein Heartbreaking Loss und am Ende ganz in, da spielen zwei Teams gegeneinander, die schon sehr viele Spiele verloren haben, weil der Kicker am Ende verkackt hat. Ne? Das können diese beiden Teams sehr gut. Und in diesem Fall trifft es, glaube ich, die Vikings. Dass das so ein Field Goal am Ende entscheidet, sei es, dass die Chargers es machen oder die Vikings es nicht machen. Also von so einem knappen Spiel reden wir hier. Aber die Offense täuscht mich einfach. Und eigentlich, wenn ich habe mir das hier aufgeschrieben und alles hat geschrien, du musst eigentlich auf die Vikings tippen. Die Chargers haben keine Cornerbacks aktuell. Ja, selbst die Backups sind verletzt. Ja, und die haben die krasse Aufgabe, Justin Jefferson und Adam Thielen zu covern gegen Kirk Cousins, der prinzipiell nicht schlecht ist, mir aber in den letzten Spielen nicht besonders gut gefällt. Und ich habe das Gefühl, diese Offense kommt nicht ins Rollen. Die findet nicht ihren Rhythmus. Und Dalvin Cook, also wenn Cook nicht spielt, ist das für mich ein deutlicherer Pick. Wenn Cook spielt, wird es ein Problem, aber ich glaube, dass Staley schematisch einen Weg findet, zumindest eine Halbzeit das Team aufzuhalten. So, und dann scored Herbert einfach einen Ticken mehr Punkte mit seiner Offense. Wir werden wieder mehr von Mike Williams sehen. Er war letzte Woche ein bisschen ruhig, da ging es vor allem über die Tight Ends. Und Sieg Chargers, einfach weil ich wie du von den Vikings ein bisschen enttäuscht bin. Und das tut, also was heißt enttäuscht? Die tun mir wirklich leid. Also die haben so krasse Niederlagen einstecken müssen, die so knapp waren. Und das ist wahrscheinlich das beste Team mit dem Rekord, den sie haben. Mit 3 Siegen aktuell. Ne?
Ja, das individuell betrachtet.
Ja, aber das sagen wir halt auch schon seit Jahren. Also schon bevor wir diesen Podcast gemacht haben und uns einfach nur privat viel über Football unterhalten haben, haben wir ja ganz oft gesagt, die Vikings sind auf dem Papier so nice, aber irgendwo scheitert es immer. Und dann natürlich auch viel Pech in den Playoffs. Und, oder auch Glück. Oder Glück, ne? Wenn ich noch an diesen Stephon Diggs-Hurdle denke gegen den. Ja. Das war dann natürlich ein Riesenglück, aber gerade Kicker-Pech natürlich hatten sie auch viel. Aber ja, also ich gehe mit den Chargers. Okay, nächstes Spiel. Und da habe ich überlegt, ob ich hier ein Ü-Ei platziere ohne dann und mir dann gedacht, ist das überhaupt eins? Aber ja, es wäre schon eins, aber ich habe es doch nicht gemacht. Die Philadelphia Eagles gegen die Denver Broncos und ich gehe hier mit den Broncos.
Die Eagles sind für mich ein richtig sympathisches Team mittlerweile, aus irgendeinem Grund.
Ja doch, irgendwie schon. Außer ich spiele gegen dein Team. Weil ich feiere Kämpfermentalität, aber es ist furchtbar zu gucken. Es ist furchtbar zu gucken.
Ja.
So, schaut euch nicht die Eagles an, wenn ihr nicht Fan seid.
Aber ja, die Broncos, also ich finde halt bei den Broncos halt wirklich die Receiver echt beeindruckend. Wenn die alle fit sind. Und ich glaube, dass, auch wenn es nicht der Gameplan ist von den Broncos, weil sie werden laufen wollen, dass den größten Unterschied so sozusagen die Beast gegen Receiver macht. Und ich sehe keinen, der Jeudy da aufhält, ehrlich gesagt. Ich erwarte von Jeudy in ein 100-Yard-Game. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Und das ist keine meiner Overreactions.
Ja. Ja, das Ding ist halt, erstmal, die Eagles machen gerade alles richtig. Wir haben schon die ganze Zeit gesagt, nehmt doch Last von Jalen Hurts. Gibt ihm nicht 40 Passing-Attempts. Was soll denn das? Ja. So, und das machen sie nicht mehr. Sie werfen fast gar nicht. Sie laufen nur noch. Also, haben sie auch Football-Quark gehört. Und das funktioniert ja auch gut. Aber was mich da stört, ist, dass die Broncos im Endeffekt auch auf die Rushing Attack setzen, aufs Rushing Game. Und dann zählen für mich einfach die Zahlen. Die Broncos lassen 98,3 Rushing Yards per Game zu. Das ist Nummer 6 ligaweit. Die Eagles hingegen 119,7. Das ist Platz 20. Das heißt, das Running Matchup gewinnen wahrscheinlich eh schon die Broncos. Mit Williams und Gordon haben sie auch ein echt gutes Running Back Tandem. Und den Unterschied macht dann, was du schon gesagt hast, das Passing-Game. Es ist nicht der Fokus, aber wenn das Run-Game wahrscheinlich schon gewinnt und du dann auch noch die bessere Passing-Attack hast mit deutlich mehr Waffen. Ich meine, die Eagles haben Smith und der hat Harris letzte Woche richtig vernatzt bei den Chargers. So. Aber die Broncos haben Judy, ja. Sutton, Patrick, Fant als Tight End. Gefällt mir auch sehr gut, wenn er wieder zurück ist. Die haben noch viel mehr Waffen. Also das Matchup gewinnt dann auf jeden Fall deutlich die Broncos. Und so kein Weg, dass ich sage, die Eagles. Auch wenn mein Bauchgefühl förmlich schreit, pick Philadelphia. Aber ich höre ja nicht auf mein Bauchgefühl. In dem Fall mache ich das ganz verkopft, ganz zahlenbasiert. Und da gehe ich mit der starken Run-Defense der Broncos, die Eagles hier ausbremst. Und dann finisht die Broncos Offense das. Primär auf dem Boden, aber auch durch die Luft. Okay, nächstes Spiel. Seattle Seahawks gegen die Green Bay Packers. Und hier habe ich mich so ein bisschen gefragt, sehen wir Russell Wilson gegen Aaron Rodgers? Sehen wir Geno Smith gegen Jordan Love? Oder irgendeine andere Kombination davon? Was sehen wir an diesem Wochenende?
Und das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und vor allem so, ich habe mir so gedacht, so, ey, Rodgers gegen Wilson, das wäre so das Spiel. So, da würde man so sagen, ey, das waren, keine Ahnung, von 2015 bis 2017 waren das die NFL-Quarterbacks. Und ja, man weiß es halt nicht. Ist es Aaron Rodgers oder Jordan Love? Ist es Russell Wilson oder, keine Ahnung,
Geno Smith.
Und das, ich habe so gedacht, so, ja, okay, das ist so das QB-Duell, wenn du Packers gegen Seahawks bei Wish bestellst, dann kriegst du Jordan Love gegen Geno Smith. Und deswegen, ich sag hier Green Bay Packers gewinnen, aber das ist richtig, ich weiß es nicht. Also ich müsste jetzt echt wissen, wer startet, wer nicht und kann es an sich gar nicht picken, weil überleg mal, dann spielt Jordan Love gegen Russell Wilson.
Ja, dann picken wir auf Seattle. Weil ich habe aktuell auch die Packers. Ich kann nicht sagen, was ich für wahrscheinlich halte, wer wieder spielt. Ich glaube, Russell Wilson ist länger raus als Rodgers ist ja nur mal die.
Ja,
der ist ja auch nicht verletzt in dem Sinne. Ja. Na,
genau, der ist einfach nur nicht geimpft.
So. Das ist halt eine andere Thematik. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber ich gehe mit den Packers wegen der Defense. Ich meine, die haben die Chiefs bei 13 Punkten gehalten. Und die Chiefs haben 13 Punkte, nicht weil die Defense schlecht war. Das kann sie prinzipiell ja schon mal gar nicht sein, wenn sie nur 13 Punkte gegen die Chiefs zugelassen hat. Nein, die Chiefs haben 13 Punkte, weil die Packers unfassbar schlechte Special Teams hatten. Und deswegen gute Feldposition, dann dieser Muffed Punt. So, deswegen haben sie ja auch die Punkte gemacht. Also nicht mal wegen guter Offense-Leistung, es hing an den Special Teams. Also die Defense hat mich überzeugt, trotz all der Lücken, die sie gerade verletzungsbedingt haben. Und das ist für mich der einzige Grund, warum ich hier gerade mit den Packers gehe. Aber du hast schon recht, es ist unpredictable, weil wir einfach zu wenig gerade wissen. Und die beiden, das sind beides Teams, die von ihren Quarterbacks leben. Ich meine, jedes Team lebt irgendwo von ihrem Quarterback, aber bei den beiden ist es sehr extrem. Ja. Okay, nächstes Spiel. Die Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders. Wen hast du?
Ey, das ist krass. Dieses Spiel hätte ich vor der Saison so gedacht, ja okay, wenn hier die Raiders gewinnen, dann ist das echt eine Überraschung. Und ich weiß noch, als sie mal gegen die Chiefs gewonnen haben, da haben alle gesagt, wow, krass, die haben so einen Shootout mal gegen die gewonnen. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, für mich haben die Raiders bei allem, was da los ist, trotzdem in der Offense die höhere Baseline und dann doch die solidere Defense. Und deswegen picke ich hier auf die Raiders. Und es ist kein Ü-Ei, sondern das ist mein Ernst. Gerade glaube ich, dass die Raiders besser sind als die Chiefs.
Ja, absolut, absolut. Die Chiefs sind einfach nicht gut. So, also wir haben vorher gesagt, die machen zu viel Turnovers, die Defense ist zu schlecht und letztes Spiel haben sie gezeigt, die Offense auch nicht gut. Ich glaube, Patrick Mahomes hatte unter 200 Yards, 13 Punkte, dank Special-Team-Leistung der Packers, ja, was wir eben schon hatten. Die sind einfach nicht gut, ist einfach kein gutes Team und der Rekord täuscht meiner Meinung nach. Ich meine, die sind 5-4, aber das sind keine schönen 5-4. Sagen wir es mal so. Und für die Raiders glaube ich nicht, ich hasse sowas wie, oh, wiederholt sich History Repeats und so, bla 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 bla. Nein, jedes Jahr ist ein neues Jahr. Und nur weil zufällig die letzten beiden Jahre so waren, heißt das nicht, dass zwangsläufig das dritte Jahr auch so ist. Genauso ein Schwachsinn wie irgendein Madden-Kurs. Ja? Dann, oh, der war auf dem Cover, der wird kacke. Nein. So, nein, ist ja kein Voodoo-Zauber. Also,
Tom Brady hat das Gegenteil bewiesen.
So, von dieses Jahr sind Brady und Mahomes auch irgendwie auf dem Cover gewesen, ne? Ja, war es ja 50-50-Kurs. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es jetzt bergab geht. Die Stimmung wird sich wieder fangen und die Raiders sind für mich hier einfach der Favorit. Und dass ich das sage, klingt einfach lächerlich. Aber es ist so. Es ist so. Das ist faktenbasiert. Es basiert auf ganz klaren Fakten. Und die Chiefs, ja, die können immer. Die musst du mal auf dem Schirm haben. Aber wenn ich picken muss zwischen was wäre wenn und klaren Stats, Dann gehe ich halt mit den Stats. Und dann gehe ich halt mit den Raiders. Weil die sind momentan in fast allem besser. Ja. Okay,
Genau.
das waren unsere Sonntagsspiele. Kommen wir zum Montagsspiel. Die Los Angeles Rams und gegen die San Francisco 49ers. So, und ich habe hier die Rams, aber ich brauche ja noch ein Ü-Ei. So, und das ist, ich scheiß drauf, ich nehme jetzt hier das Ü-Ei. Ich muss ja eins nehmen. So, ich nehme jetzt hier das Ü-Ei. 49ers, letzte Woche habt ihr mich enttäuscht, dann müsst ihr das jetzt diese Woche wieder gut machen. Lass mich kurz erklären, warum ich eigentlich erst die Rams hatte. Ja, und warum ich vielleicht trotzdem glaube, was ich jetzt gleich improvisieren werde, die 49ers das vielleicht doch gewinnen können. Also, erstmal natürlich die Rams. San Francisco hat eine -9 Turnover Ratio. Damit bist du einfach nicht gut. So, Punkt. Vor allem, wenn du nicht einen super High Power Offense hast. Und das haben sie einfach nicht mit Jimmy G. So. Shannon hat mich letzte Woche enttäuscht, aber nichtsdestotrotz ist es ein Typ, der einen guten Gameplan aus dem Hut zaubern kann. Das glaube ich schon. Letzte Woche war nicht gut, er wurde outgecoacht von Cliff Kingsbury und das passiert auch meinem Kyle Shanahan. Der wird eh krass glorifiziert. Wir reden immer davon, die Teams spielen eine Shanahan-Offense, die Shanahan-Offense und egal wie schlecht die 49ers sind, das liegt auf keinen Fall an Kyle Shanahan.
Das liegt aber an seinem Vater.
Ja, es liegt so, ich, das,
Sonst
ja,
an
so
seinem Vater.
50-50 würde ich sagen. Also die Offense, die er jetzt
Ja,
spielt, hat er
also,
schon
ja,
etabliert.
aber das.
Ne? Die hat bestimmt nicht sein Vater gespielt vor 180 Jahren.
Ja, aber
Ne?
das stimmt, aber das ist halt, dadurch ist dieser Name schon so lange ein Begriff und so lange ein
Das
Mythos,
stimmt.
dass dann sozusagen er konnte auf was aufbauen. Er hat nicht bei null angefangen, sondern halt bei plus sieben oder so.
Oder man muss sagen, er hat schlechter anfangen müssen als andere, weil er immer diesem Namen hinterherhing. Also ich weiß nicht, das kann man auch in beide Richtungen drehen. Aber die Offense, so wie er sie spielt, ist halt sein Produkt. Und von daher glaube ich, dass das letzte Woche ein Ausrutscher war und dass die Offense da wieder schematisch was aus dem Hut zaubern wird. Ähnlich wie ich das bei den Chargers zum Beispiel mit Staley glaube. Ich glaube, das ist einfach ein Offensive Guru, der da was hingezaubert bekommt. Aber die Rams haben gezeigt, dass sie ugly gegen schlechtere Teams gewinnen können. Und das ist auch mein Gedankengang bei diesem Spiel, dass sie auch diese Woche wieder ugly gewinnen, weil jetzt haben sie wieder ein schlechteres Team. Aber trotzdem brauche ich noch ein Ü-Ei und deswegen gewinnen das hier die 49ers. Die Defense bounce back, weil die war letzte Woche echt scheiße und hat sich von einem Haufen Backups richtig vorführen lassen. Das wird diese Woche nicht passieren. Sie wird nicht überragend spielen in dieser Offense, aber auch Deebo Samuel und Mitchell werden wieder mehr Yards machen und die 49ers gewinnen das irgendwie, weil ich noch mein Ü-Ei brauche. War nicht sehr überzeugend. Ist es auch nicht. Stehe ich auch nicht wirklich hinter, aber ich brauche es.
Ja, und ich habe hier einfach stehen, die Rams werden ugly gewinnen.
Ja.
So, und sie werden halt ugly gewinnen, indem sie halt, dass Stafford wieder zeigt, hey ja, also ich bin zumindest ein Kandidat für den Offensive Player of the Year. Ich spiele ein bisschen zu inkonstant, aber für die 49ers wird es reichen, weil die 49ers Offense gerade nicht effektiv ist. Die wird Yards produzieren, das glaube ich. Aber sie wird Probleme in der Red Zone haben.
Ja.
Und deswegen Sieg Rams. So, und das ist jetzt ja auch nicht spektakulär.
Nee.
So, ich sag, wir müssen noch erwähnen, wer in der Bye Week ist. Das sind nämlich die Bears, die Bengals, die Giants und die Texans. Und wer kommt für dich am besten aus dieser Bye? Oder wer hat die Bye am meisten nötig, um dann besser wieder zurückzukommen?
Die Giants, weil sie einfach so viel Verletzte haben, dass ich hoffe, dass sie jetzt die Zeit nutzen können, damit die sich erholen. Nur vielleicht zurück ins Team finden. Die haben einfach, ich meine, Golladay, Tooney, wobei Saquon Barkley ist ja schon wieder, da war ja was mit einem negativen Test und so weiter.
Das tut
Ja,
trotzdem gut, wenn der Mann überhaupt
genau,
noch
das denke ich
spielt.
nämlich auch. Also ich glaube, die Giants sind das Team, die es am nötigsten haben, sich zu erholen. Aber mental, glaube ich, sind es die Bengals, die diese Offseason, Quatsch, Offseason, die diese Bye-Week brauchen. Ja, mental sind es die Bengals, also diese beiden Teams aus unterschiedlichen Gründen und am stärksten aus der Bye-Week hervorkommen, werden dann, glaube ich, auch die Bengals. Ich glaube, beziehungsweise sie haben halt einfach das höhere Ceiling, mit einem Krach zurückzukommen. Die Giants werden jetzt hier nicht raus der Bye Week kommen und irgendwie das nächste Team 50-0 schlagen. So, das werden die Bengals auch nicht, aber die Bengals haben mehr Potenzial, mit einem Splash zurückzukommen.
Haben wir überhaupt das Potenzial, 50 Punkte zu
Ja,
scoren? So.
genau. Also, und ich meine, was sind die anderen Optionen?
Ja.
Justin Fields kommt nicht aus einer Bye als der neue Superstar-Quarterback. Die Defense sowieso schon eigentlich ganz gut. Und die Texans, die jetzt eine Bye haben oder nicht? Die ganze Season ist eine Bye. Ja, also von daher, weiß ich
Ja. Okay. Ich würde sagen, das war die Woche. Jetzt kommt Werbung. Quark10, firstdown.eu, auf Sideline Caps. Draft Caps, alles von der NFL, natürlich auch vom Beanies. Wenn ihr jetzt live zuguckt, seht ihr, dass Tobi ausnahmsweise keine Mütze auf hat, aber natürlich in seiner Freizeit unglaublich gerne Mützen trägt. Deswegen lohnt sich 10% mit Quark10 bei firstdown.eu auf NFL Caps. Werbung Ende. So, ich würde sagen, wir kommen zu unseren Thesen. Zu unseren Overreactions, unseren präventiven Overreactions.
Unser Over-Under, irgendwas. Eine irgendwie Reaktion, die Kategorie. Wir sollten sie einfach Thesen nennen, das finde ich gut. Dann ist nicht immer dieses Verkrampfte beim Vorbereiten. Es muss irgendwie Over-Under sein. Ja. Wir nennen jetzt die drei Thesen ab jetzt. Das sind die drei Thesen, das finde ich auch besser. Okay, soll ich anfangen?
Ja, okay. Leg los.
Die Broncos und Eagles rushen zusammen für über 300 Yards. So, ich gebe dir ein paar Stats. Eagles haben einen Durchschnitt von 136,6, die Broncos von 113,2. Das reicht ja noch nicht. So, aber die Eagles haben auch erst seit zwei Spielen für sich entdeckt, die ganze Scheißzeit zu laufen. Ne? Also das muss man da berücksichtigen. Das heißt, wenn man nur die letzten beiden Spiele nimmt, dafür habe ich den Durchschnitt nicht gefunden, aber der ist deutlich höher, könnte man rankommen. Und ich glaube, beide Teams setzen aufs Run-Game.
Ja, aber ich halte die Defense, also die Run-Defense der Broncos für zu stark. Ja. Die lassen keine 150 Yards Rushing zu. Und da hakt für mich die These.
Ist natürlich die steht und fällt damit, ob irgendwie mein Running Back durchbricht und einen 80-Yard-Run hinlegt. Ne? So auch mal so, oh mein Gott, der Running Back hatte 90 Yards.
Am besten auf beiden Seiten.
So 90 Yards hatte er. Ja, er hatte zwei Läufe und einer war für 91 und der andere war für minus 1.
Mit 20 Carries hat er 100 Yards gemacht, davon war einer für 90, und die anderen 19 waren halt für 10.
Also das muss man immer berücksichtigen. Aber für so eine Statistik reicht es dann natürlich, dass man hier recht bekommt. Aber ja, es wird schon krass, ich glaube es auch nicht. Ich hatte ja 250 stehen, das war mir dann irgendwie zu billig. 300, aber das wäre schon heftig. Aber es ist nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Es ist bei dem Spiel zwar eine erwartbare These, die halt ein bisschen überspitzt ist. Ich glaube, so kann man sagen. Okay, was hast du?
Die Jets schaffen keine 200 Yards overall. Also ich sag, die haben so ein richtiges Down-Game und kriegen richtig ins Gesicht.
Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei Mike White. Normalerweise bin ich bei Quarterbacks, die krass performen im ersten Spiel, sehr skeptisch, wenn es dann ans nächste Spiel geht. Aber ich habe bei ihm ein gutes Gefühl, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil mir der Start letzte Woche dann gefallen hat, bis er sich verletzt hat. Keine Ahnung, der wirkt sehr sicher. Und ich glaube, der wird was aus dem Hut zaubern wieder. Wie gesagt, die Jets werden nicht gewinnen. Und es wird jetzt auch nicht wieder so ein Spiel, wie was er in seinem ersten Game hatte. Aber das zusammen mit Carter, der noch für ein paar Yards rusht, die werden schon über 200 Yards total kommen. Glaube ich. Aber sie werden trotzdem ins Gesicht bekommen. Sie werden es aber schaffen, ein paar Yards zu produzieren. Also sie kriegen trotzdem ins Gesicht.
Ja, genau. Also 200 Yards overall ist halt echt wenig. Deswegen... Ich glaube auch, dass sie über 200 Yards kommen. Das kann man nur sagen.
Okay, wir sind ja überzeugt von unseren Thesen. Tom Brady spielt das beste Game der Season. Bis jetzt ist schwer zu sagen, was das beste Game war, weil es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, im Endeffekt bewerte ich Touchdowns höher als Yards, aber eigentlich auch nicht, weil wenn dann der Running Back halt an der 1-Yard-Linie da reinhämmert, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Deswegen, also die meisten Yards hatte er gegen die Rams, 432, aber nur ein Touchdown, und die meisten Touchdowns hatte er gegen die Falcons, 5 und keine Interception. Bei 276 Yards. Also jeweils war die eine Statistik gut, die andere nicht. So, und ich sage jetzt das beste Spiel der Season gegen Washington, die das zweithöchste Passer-Rating zulassen. Und zwar braucht er dafür 400 plus Yards und 4 Touchdowns.
Das klingt nicht unrealistisch. Das finde ich, das ist machbar gegen Washington. Ich sage jetzt einfach mal, das wird so passieren.
Also das wäre da für mich auch das beste Game, weil es wäre in beiden Kategorien vielleicht nicht...
Na gut,
432 ist sehr nah an 400 plus. Egal, das braucht er. Das braucht er meiner Meinung nach für ein bestes Spiel. Okay, sehr schön. Ja, ich glaube das auch. Ja. Also das ist auf jeden Fall möglich. Mit Wut im Bauch, frisch aus einer Bye-Week gegen eine schlechte Defense, was ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich das so sage über Washington, aber es ist so. Ist machbar. Okay, Tom, was hast du?
Die Panthers scoren wieder nicht zweistellig.
Ja. Christian McCaffrey war letzte Woche nicht ganz so gut. Also, wenn man auf, also
er hat 100 Yards gemacht.
Jetzt von Christian McCaffrey Niveau. Also er war nicht Christian McCaffrey in Höchstform, aber trotzdem besser als der Durchschnitt. Aber ich glaube, er wird diese Woche noch deutlich besser sein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er alleine irgendwie 2 Touchdowns produziert. Aber man muss auch sagen, dass die Gegner natürlich komplett einfach nur auf ihn setzen. Ne? Also ja, der Typ ist gefährlich, nicht PJ Walker. Und das, man guckt, also es hängt davon ab, wie stark sie CMC einbremsen oder bremsen können. Aber ich
die 10 hat schon mal Landesliga gespielt. Den nehmen wir in Manndeckung.
Ja, so ungefähr. Und das auf NFL-Niveau. Ist schon ein krasses Kompliment für Christian McCaffrey. Aber weißt du was? Nee, ich glaube, die holen wieder keine 2-stelligen Punkte. Die Defense schießt sich auf ihn ein und PJ Walker ist wird jetzt keine Mike White-Leistung produzieren. Dafür haben wir ihn halt auch schon gesehen. Wir wissen, dass das wahrscheinlich nicht passiert. Also ist jetzt kein Überraschungskandidat. Wir wissen einigermaßen, was er kann. Von daher, ja, ist durchaus möglich. Okay. Was habe ich denn als nächstes? Ah, die ambivalente These zu meiner ersten. Die Vikings und Chargers haben zusammen 700 Passing Yards. Ne, die Chargers haben im Schnitt 282,4 und die Vikings 260,3. Ich glaube, ich hatte da sogar vorher noch mehr stehen und habe es runtergedrosselt. Also jeder muss im Schnitt, ich glaube, ich hatte vorher 800 stehen, das war mir dann doch zu krass. Aber 350 im Schnitt, für Herbert ist es möglich und für Cousins ist es möglich, wenn er Bock hat. Und gegen die Secondary, so wie sie angeschlagen ist, ist es halt möglich diese Woche.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Cousins es schafft, momentan bei seinem Stand seines Selbstbewusstseins, dass er irgendwann Cook spielt. Also ich glaube, sie setzen eher auf den Run. Nee, ich sage, aber es scheitert an Cousins.
Ja.
Ich glaube, Cousins macht keine
300 Yards. Ich könnte mir das so 400, 300 vorstellen. Ja. Also es steht und fällt viel damit, was jetzt mit Dalvin Cook ist.
Ja.
Weil wenn etwas mit Dalvin Cook ist,
ja, genau,
dann müssen die Vikings nun mal aufs Passspiel ein bisschen mehr setzen. Außer sie haben auch so die Ernest Johnson irgendwo als Backup, der dann überperformt. Ja, es ist nicht...
Ja, dieser Madison,
der... Stimmt, der hatte doch auch schon ein gutes Spiel, wo Cook gefehlt hat. Da hat er auch irgendwie weit über 100 erlaufen.
Eben,
ja,
das stimmt. Richtig, der war einmal...
Bevor ich das mit Johnson gesagt habe, habe ich so gedacht, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Irgendwas hat darum gegeistert, dass sie auch schon mit dem Backup krass performt haben. Okay, wäre nicht unmöglich, aber... Auch diese These ist nicht unmöglich. Klingt erstmal heftig, aber unmöglich ist es in diesem Spiel eventuell nicht. Okay, was ist deine Dritte?
Prescott wirft 450 Yards. Dak Prescott, Bounce Back Game, zeigt, ey, ich bin wieder fit. Ich nehme euch hier alle auseinander. Und Atlanta, ihr seid keine Gegner. 450 Yards für Dak Prescott.
Das glaube ich nicht. Mit Elliott und Pollard haben die Cowboys eine sehr gute Run-Offensive, sind auch, glaube ich, was Rushing Yards angeht, auf Platz 3 in der NFL, also sehr weit oben. Ich erst dachte, okay, krass. Mhm. Ne, Ravens und Browns sind natürlich nochmal Next Level, aber dann kommen irgendwie schon die Cowboys.
Mhm.
Das heißt, sie müssen sich ja gar nicht so stark auf den Pass verlassen und sie müssen es jetzt auch nicht erzwingen, dass da Prescott überperformt. Von daher glaube ich, er wird krass spielen. Er wird wieder vielleicht also seine 70% Completion knacken. Auch seine Touchdowns haben, aber er muss einfach nicht für 450 Yards werfen. So, das ist, und deswegen wird es weniger. Er muss es nicht.
Also, es ist wahrscheinlicher, dass er halt irgendwie bei 70% Completion 330 Yards und 3 Touchdowns schmeißt als 450.
Ja. Okay.
So, das waren unsere Thesen. Jetzt kommen wir zu unserem Shots Fired Segment. Diesmal mit einem der engsten Spiele, glaube ich. Also was im Vorhinein, glaube ich, jetzt eins der engsten Spiele gewertet wird. Patriots gegen die Cleveland Browns. Und wir haben uns das Matchup ausgesucht. Running Game der Browns. Wie kann es anders sein? Gegen Run Defense der
Patriots. Und das musst du mir jetzt erklären.
Wir nehmen hier immer Rollen ein.
Das musst du mir jetzt erstmal erklären. Dann kannst du die Regeln erklären. Warum du dieses Matchup, weil du hast gesagt, wir wollen dieses Matchup. Du wolltest dieses Matchup. Ich will wissen, warum. Was war dein Beweggrund für dieses Matchup?
Ja, vielleicht auch ein bisschen persönliches Interesse, weil ich mir gedacht habe, ja okay, wenn die Patriots hier eine Chance haben wollen, dann musst du die Browns halt in ihrem Running Game stoppen und also in ihrer Identität stoppen.
Nicht, dass jetzt jemand denkt, Tobi möchte Gnadenpunkt haben.
Wenn es
Kommen wir gleich zu Tom.
Nein, also es war meine Idee, einfach mit der Hoffnung, so okay, was muss hier passieren, damit die Patriots eine Chance haben zu gewinnen?
Okay.
So. Okay. Deswegen, Tobi hat das Running Game der Browns, ich habe das, die Run Defense der Patriots und ich würde sagen, Tobi fängt an. So,
ich habe, weißt du, sonst haben wir immer Matchups, wo ich mir erstmal ganz viele Negativpunkte über den Gegner raussuchen muss, weil ich nicht genug positive Punkte für meinen Kandidaten habe. So, wo ich mir denke, fuck, mir fehlen die Argumente für mein Team. Ja? Deswegen brauche ich ganz viel Gegenargumente für das andere Team, damit ich das erstmal so richtig schlecht rede und dann mit meinen 3-4 Alibi-Argumenten um die Ecke komme, um den Gegner sozusagen zu finishen. Aber das habe ich diese Woche nicht gebraucht.
Das haben wir hier alle gemerkt.
Das habe ich diese Woche nicht gebraucht. Ich kann dir eine Statistik zu der Patriots Run Defense sagen, nämlich, dass sie die 14. gerankte sind, was Rushing Yards per Game angeht, mit 108,9. Mehr brauche ich nicht. Das war das letzte Mal, dass ich über die Patriots rede in dieser Argumentation. Die Rushing Attack der Browns ist ligaweit Nummer 2. Wir alle wissen, wer die 1 ist, die Ravens. Und das liegt definitiv an ihrem Quarterback. Ja, mit 1442 Yards, 160,1 Yards per Game. Ja, die Ravens sind wie gesagt auf 1, aber nur mit irgendwie einem Yard mehr Average. Und danach kommen, hier habe ich die Stat her, die Cowboys mit 142,8. Also man sieht, die Ravens und die Browns sind eine eigene Klasse für sich. Sehr, sehr nah beisammen und danach kommt erstmal nichts. Sind sozusagen Next Level Shit. Und weißt du, wer auch Next Level Shit ist? Nick Chubb. Top 3 Running Back der Liga, Henry Chubb Taylor. Chubb ist Nummer 3, was Rushing Yards angeht mit 721, aber Platz 2, was Rushing Yards per Game angeht mit 103. Also Nick Chubb ist der Leading Back dort, egal ob Kareem Hunt da ist oder nicht. Er ist nicht abhängig von Kareem Hunts Präsenz. Wenn man so die ganze Zeit englische Namen sagt, kommt man irgendwann in diesen Modus, dass man deutsche Wörter auch so ausspricht. So, mit die Ernest Johnson dahinter hat er auch jemanden, wo er sich seine Snaps holen kann, wo er mal, also Johnson holt sich die Snaps und Chubb kann mal durchatmen. Ne? Also diese Rushing Offense ist verdammt stark. Und apropos Johnson, falls Chubb nicht spielen sollte, was passieren kann, weil um das zu erklären, er steht auf der Covid-Liste, aber er ist geimpft. Das heißt, er hat Zeit, innerhalb 24 Stunden vorm Kickoff, wenn er da 2 negative Tests einreicht, dann kommt er wieder von dieser Liste runter. Also 24 Stunden vor Gamebeginn muss er 2 negative Tests einreichen. Dann kommt er wieder von der Liste, weil er geimpft ist. Den Bonus hatte Rodgers übrigens nicht, deswegen dieses ganze Drama mit Aaron Rodgers. So, aber vielleicht, was auch immer, er hat noch Covid, er spielt nicht. Gut, bin ich auch darauf vorbereitet, dann haben wir die Ernest Johnson. Und diese Offense ist fürs Laufen gemacht und ganz oft sagen wir, Running Backs sind nicht ganz so wichtig. Klar gibt es diese Superstars und Chubb gehört dazu. Aber wenn deine O-Line gut genug ist und du schematisch ein Running-Team bist, dann ist es fast schon egal, wer dahinter steht. Und die Ernest Johnson hat das gezeigt. Im Spiel, wo er der Nummer 1-Back war, brillierte er mit 146 Yards und 1 Touchdown und er hat 22 Mal den Ball bekommen. Als Backup, als Ersatzspieler, ja, der normalerweise nicht in der Starting-Rolle auf dieser Position steht. 22 Attempts, das wünsche ich mir von Jonathan Taylor seit Ewigkeiten, ja, dass der über 20 Attempts bekommt. So. Und das gegen Denver. Johnson hat gegen Denver diese vielen Yards erzielt. Und Denver ist nicht die Nummer 14 gegen den Run wie die Patriots, sondern die 6. Die lassen nämlich nur 98,3 Yards zu. Außerdem kommen die Browns aus einem Spiel, wo sie die Bengals verprügelt haben. Von daher gehen die mit einem guten Spirit ins Game. Und die Browns Defense wird Mac Jones permanent stoppen. Das heißt, Mac Jones, die Patriots werden viele Three and Outs haben. Was heißt, die Browns gewinnen das Time-of-Possession-Game, was wiederum bedeutet, mehr Yards, mehr Yards, mehr Yards, mehr Yards für die Running Backs. Deswegen zerstört die Browns Rushing Attack die Run-Defense der New England Patriots. Und ich bin unfassbar gespannt, was Torben zu sagen hat.
Das Schöne ist ja, du hast hier gerade mit, die Ernest Johnson hat gegen die Broncos performt, weil die keine Offense hatten und sie damit weiterhin am eigenen Run-Game festhalten konnten, um Zeit von der Uhr zu spielen, weil es halt gereicht hat. Die brauchten nicht passen. Ich glaube, die Patriots-Defense ist in der Run-Verteidigung nur durchschnittlich, auf Platz 14. Sie ist nicht Trash. Ich habe sie auch schlechter in Erinnerung gehabt, als jetzt wirklich statistisch ist. Aber sie ist jetzt auch nicht over the top. So. Ich glaube, dass sie aber schematisch unangenehm werden kann, weil Jamie Collins wieder da ist und Hightower wieder da ist und Calvin Neu wieder da ist und Matt Judon überragend spielt, Christian Barmore als Defensive Tackle, als Dreiertechnik von Woche zu Woche besser wird. Und das von Bill, das wurde öffentlich von Bill Belichick gesagt. Ich glaube, dadurch, dass sie eine immer noch sehr, sehr gute Secondary haben, Adrian Phillips, Kyle Duggar, Devin McCourty, JC Jackson, können sie halt grundsätzlich die Receiver der Browns erstmal in Feel in Man nehmen. Haben dadurch die Möglichkeit, wirklich mit 7 und 8 Mann Boxen zu spielen und damit variabel gegen dieses Run-Game zu agieren. Das wird dazu, die Browns werden Yards machen und die Patriots werden nicht dadurch ihre Statistik aufbessern können. Aber es geht in dem Fall nicht dafür, darum, das Run-Game zu 100% zu stoppen, weil das ist, glaube ich, nicht möglich. Es geht darum, negative Plays zu erzielen. Das heißt, einen 2. und 12 oder einen 2. und 9 vielleicht, dass du einfach mal Nick Chubb nicht immer 6 Yards pro Run gibst, sondern halt nur 2. Und dann müssen es schaffen, dass die Verantwortung, einen Drive weiterzuführen, nicht in Nick Chubbs Händen liegt, sondern in Baker Mayfields Händen liegt. Und was das angeht, was Third Down Conversations angeht, defense-mäßig, und Fourth Down Conversations defense-mäßig angeht, da sind die Patriots nämlich Top 10. Und das ist meine Argumentation. Zusätzlich sind die Patriots deutlich disziplinierter, was Strafen angeht. Also die Cleveland Browns geben im Schnitt 15 Yards mehr Strafen ab im Schnitt als die Patriots, die Saison über gesehen. Und Mac Jones ist sicherlich noch kein Top-QB, aber das ist Baker Mayfield dieses Jahr auch nicht gewesen. Und die Patriots schaffen es ja, einen Weg immer zu finden, dass sie trotzdem scoren. Und wenn die Patriots in Führung sind, dann gewinnen sie auch dieses Spiel. Aufgrund dessen, weil die Defense vielleicht statistisch Yards zulassen wird insgesamt, aber nicht viele Touchdowns. Und ich sage, wenn die Patriots weniger als 150 Yards Rushing zulassen, haben sie dieses Matchup schon gewonnen. Okay.
Also ich fasse deine ausführliche Argumentation auf einen Satz zusammen. Wenn die Patriots es schaffen, dass Nick Chubb nicht 6 Yards im Durchschnitt produziert, sondern 2, dann haben sie es geschafft. Dann haben sie eine Chance. Und das ist eine gewagte
Pille. Nee, nicht im Schnitt, sondern es geht nicht darum, dass sie es im Schnitt schaffen, sondern dass sie es hin und wieder schaffen, Drives zu stoppen dadurch. Dass sie halt, weil es ist ja prinzipiell, du bist ein Drive auf dem Feld und dann hat Nick Chubb wieder 3 für 3 First Downs gesorgt. Ja, aber solange er nicht scored, ist es erstmal wurscht. Wenn du es halt dann im vierten Drive, den du auf dem Feld bist, dann einmal schaffst, ihn auf irgendwie bei einem Run auf 2 Yards zu halten, dass danach sie passen müssen, weil sonst die Distanz zu hoch ist, um den Drive am Leben zu halten. Das sind die Plays, die Patriots machen.
Ich glaube, sie sind da.
Und dann ist es wurscht, dann hat Nick Chubb in dem Drive halt 50 Yards gemacht, aber sie haben ja trotzdem nicht gescored. Und darauf kommt es an. Sie brauchen Plays, also die Regel darf nicht sein, dass sie Nick Chubb bei unter 100 Yards halten und sonst was, sondern sie müssen dafür sorgen, dass Nick Chubb nicht in diesen Rhythm kommt, sondern sie müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er keine Touchdown
Du hast ja gesagt, sie müssen ihn so stoppen, dass er mal ein Play-by ist, dass sie in 2 und 13 kommen oder so. Ihm auch mal vor Loss stoppen vielleicht.
Genau.
Das Ding ist, die Browns und die Ravens sind die beiden Teams, wo ich sage, ihr habt 2 und 15? Ihr müsst werfen? Nö, müsst ihr nicht. Lauft. 2x8 Yards und ihr habt trotzdem First Down. Na, ich bin gespannt. 150 Yards ist auf jeden Fall ein guter Deal. Willst du noch einen Touchdown haben? Oder geht mir um die Yards beim Rushen, oder?
Es geht tatsächlich, glaube ich, mehr um die Yards.
Okay, 150 also, Yards.
Ich glaube, das
Also, wenn die Cleveland Browns, egal welcher Running Back, aber 150 Yards rushen gegen die New England Patriots, dann habe ich gewonnen. Wenn sie unter 150 Yards rushen, dann hat Torben gewonnen. Okay, Shots fired. Das war Shots fired. Hast du noch eine Überraschungsrubrik für mich?
Ich habe eine,
es geht aber ganz schnell.
Ja,
und zwar nenne ich dir die Top 5 und die Flop 5 des NFL Power Rankings. Und ich will sie ganz kurz nur durchsprechen, weil sie mich doch überrascht hat. Gerade nach der Woche. Da sind Teams dabei, die haben sich nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Und eigentlich fällt man relativ schnell. Die Top 5 auf 5. Die Dallas Cowboys. Auf 4 die Green Bay Packers. Auf 3 die Tennessee Titans. Auf 2 die Tampa Bay Buccaneers. Und auf 1 die Arizona Cardinals. Wo stimmst du dir überein und wo sagst du, was? bisschen drüber?
Naja, ich bin tatsächlich, also bei den Titans bin ich mir immer noch nicht sicher, aber die haben es tatsächlich statistisch belegt. Aber bei den anderen muss ich halt sagen, ich bin immer kein Fan davon, dass nur wegen einem schlechten Spiel oder dahingehend, dass Rodgers halt nicht da ist, auf einmal Teams aus solchen Rankings fallen oder schlechter bewertet werden, sondern finde immer, man muss die ganze Saison sehen. Deswegen finde ich das Ranking Top 5 erstmal okay. Also wegen einem schlechten Spiel schmeiß ich Dallas Cowboys nicht aus der Top 5. Und wegen einem Covid-Patienten Aaron Rodgers setze ich die Green Bay Packers nicht unter die 4. So.
Ja, wobei man.
Und von den anderen finde ich, das kann man argumentieren. So,
Ja.
also die Buccaneers haben nicht gespielt, warum sollten sie fallen? Die Cardinals haben mit Backups gewonnen, warum sollten sie fallen? Die Titans sind aufgestiegen, weil sie gut gespielt haben die letzten Wochen.
Genau, also Cardinals, Bucks, ist für mich klar. Die Titans haben den Sprung verdient, sehe ich genauso. Packers haben für mich
Ja.
gezeigt, wie abhängig diese Offense von Aaron Rodgers ist. Das gibt ein bisschen zu bedenken. Und ich finde den Sprung
Ja.
groß. Die Packers waren bei uns noch nicht so hoch. Und ich finde es krass, auch so, ich meine, die Leistung war jetzt nicht überragend. Und die Cowboys, das ist völlig,
Aber wen willst du, du musst ja immer
wir haben
fragen,
immer noch die,
wen willst du
wir haben immer
stattdessen
noch
dahin
die,
packen?
wir haben immer noch die Rams. Ja, die sind da jetzt rausgefallen.
Die
Wie viele
verloren
Jahres
haben.
haben die Cowboys auch? Also zum
Ja,
Beispiel die
genau,
Rams.
aber was ist die Argumentation? Die
Ja, genau.
Niederlage
Und
war nicht so ugly.
Die Rams
Also.
waren vorher auf 1 oder 2, ne? Oder 3, so in den Top 3 oft in diesem Ranking, das finde ich krass. Die Rams würde ich über die Cowboys packen. Die Packers, die Packers, das hatten wir schon, die kannst du nicht bewerten. Ich finde es unmöglich. Also von dem, was ich da sehe, von den Spielern und so, würde ich die wahrscheinlich nicht mal Top 10 ranken, trotz Aaron Rodgers und Adams. Aber sie spielen wie ein Top-10-Team und vielleicht spielen sie auch wie ein Top-5-Team. Ja, und dahinter haben wir aber so ganz viele, die lauern. Ne? Also wir haben so die Bengals, die werden sie zurückfinden. Die Browns sind auch noch nicht ganz raus, aber die haben zu sehr gestruggelt. Die
Ja, aber das sind ja
Chargers,
alles Teams, die Bengals haben jetzt zwei
genau.
Spiele, die Bengals haben zwei Spiele in
Ja.
Folge verloren. Die Chargers,
Ich finde es.
also
Ne,
du findest
die
einfach
Chargers
keinen
sind auch
Case,
nicht
die
dabei.
anderen, die
Mein
da
Case ist,
rauszunehmen.
die
So.
Rams gehören rein. Und die Cowboys gehören für mich erstmal raus oder die Packers. Vielleicht sogar eher noch die Cowboys.
Ja gut, aber da reden wir von der Ratio Platz 4 bis 6 und das
Ja.
finde ich ist bei solchen Argumentationen halt immer
Ja.
schwierig. So, erzähl mal die
Die
Flop
Flop
5.
5 auf 32, die Texans auf 31, die Lions auf 30, die Jets auf 29, die Dolphins und auf 28 das Washington Football Team.
Unterschreibe ich exakt so.
Ich habe nicht genau, da war ich mir auch jetzt relativ sicher. Ganz ehrlich, die Jets kriegen von mir so einen Hype-Boost und deswegen sehe ich es. Ich bin einfach enttäuscht von den Dolphins. Und ich bin auch, ich könnte, also wenn ich hier was ändern würde, vielleicht würde ich die Jets sogar auf 28 setzen. So. Einfach, ich meine, sie haben zwei Top-Teams
Ja,
geschlagen.
okay,
Sie haben
ja,
zwei
okay.
Top-Teams geschlagen. Ne? Also ich würde
Ja.
die Jets einen höher setzen. Das war hier nochmal die Möglichkeit, um die Jets zu pushen, von mir aus, wenn man so will.
So,
Die
wir pushen sie auf Platz
Jets, ja, die
28.
Jets sind die neuen Lions. So, wo wir am Anfang gesagt haben, die Lions, die haben den Sieg
Ja,
verdient und ich
okay.
finde, jetzt haben die Jets jede Woche den Sieg verdient. Ne? Einfach aufgrund dieser Leistung. Ja, und zu den Top 5, ja, keine Ahnung. Ich habe diese Packers und Cowboys irgendwie so ein bisschen irritiert, aber du hast schon recht. Es ist wild, diese Season. Und gerade, das waren ja alles AFC-Teams, die ich aufgespürt habe. So,
Eben.
Weißt du, welches Team ich da auch noch oben sehe und die ich vielleicht auch eher in den Top 5 sehe als Cowboys und Packers, die ich gerade vergessen habe? Die Ravens. Ich finde, die werden hier ein bisschen vernachlässigt. So, die habe ich
Ja,
eben vergessen.
das
So,
stimmt. Die Ravens, das ist
die
das, was da noch
Ravens und die
fehlt.
Rams wären die, wo ich sagen würde, die könnte man reinpacken für die Packers und die Cowboys. So, und das war vielleicht das, was mich gestört hat. So, aber trotzdem, die AFC ist einfach wild. Bengals, Chargers, Browns, das waren alles Teams, die ich eben genannt habe. Patriots von mir aus auch noch. Die können das alles schaffen. Die können das alles schaffen.
Come on, die Patriots sind aber nicht, ja, die Patriots sind noch, also ich bin Fan der
Ja,
Patriots, aber die sind
ich
nicht
hab
Top
dir jetzt
5.
ehrlich gesagt wegen dir gesagt und weil du vorhin gesagt hast, die sind 4-1. Nein, Top 5 nicht, aber ich meine dahinter, weißt du, in diesem Becken an Teams, die in dieser Season sich noch entwickeln können. Also die AFC wird richtig spannend und gut, das soll es gewesen sein, über die nur mal kurz drauf eingehen. Aber ansonsten habe ich nichts mehr drauf. Ansonsten habe ich
Okay.
nichts mehr.
Okay, dann, ey Leute, teilt diese Folge. Ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Macht es gut. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ja, viel Spaß beim NFL-Gucken auf jeden Fall. Und ich bin jetzt schon gespannt, über was für Spiele nächste Woche die Haare raufen werden, wo wir sagen werden, what the f-? Wenn ich diese Folge, die nächste Folge vorbereite und mir denke, wow, wow, dafür muss ich mir jetzt einen falschen Pick geben. Krass. Okay, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.